Was ist der Mensch, dass du seiner gedenkst? Und des Menschen Kind, dass du dich seiner annimmst? Du hast ihn wenig niedriger gemacht als Gott. Mit Ehre und Herrlichkeit hast du ihn gekrönt. So spricht die Bibel über den Menschen. Und ebenso: Ich danke dir dafür, dass ich wunderbar gemacht bin. Wunderbar sind deine Werke. Das erkennt meine Seele. Wunderbare Aussagen über uns Menschen. Uns Menschen als die Krone von Gottes guter Schöpfung. Doch die Bibel sagt ebenso: Der Herr schaut vom Himmel auf die Menschenkinder, dass er sehe, ob jemand klug sei und nach Gott frage. Aber sie sind alle abgewichen und allesamt verdorben. Da ist keiner, der Gutes tut, auch nicht einer. Und? Darum, o Mensch, kannst du dich nicht entschuldigen, wer du auch bist. Was zum verzweifelten Ausruf des Apostels Paulus führt: Ich elender Mensch, wer wird mich erlösen von diesem todverfallenen Leibe? Wenn wir es so anschauen, was denn nun? Was ist denn der Mensch? Konkret gefragt, wer bin ich? Diese zutiefst existenzialistische Frage beschäftigt die Menschen, seit es sie gibt. Und dabei geht es einerseits um eine wissenschaftliche Erkenntnis in der Anthropologie, also der Lehre vom Menschen, aber natürlich auch ganz individualistisch stellt sich die Frage nach dem eigenen Subjekt: Wer bin ich? Wie bin ich? Wie frei bin ich? Was steckt in mir drin? Diese Fragen bewegt unbewusst schon jedes Kind, wenn es sich zunächst als eigenständige Person im Gegenüber zur Mutter und danach zum Vater und den Geschwistern erlebt. In der Entwicklungspsychologie beschäftigt man sich intensiv mit den unterschiedlichen Phasen der Weltentdeckung, die bereits als Säugling nach und nach getätigt werden. Und nachdem sich langsam, hoffentlich, ein erstes festes Fundament, ein sogenannter sicherer Hafen, aus der Mutter-Kind-Beziehung herausbildet, dann gilt es von dort aus, die Welt zu entdecken. Und spätestens im Teenageralter kommen dann die Fragen nach der eigenen Identität, nach dem Ich in Anpassung und Abgrenzung zu meiner Umwelt hervor. Wer bin ich? Wie bin ich? Bin ich wertvoll, liebenswert, vielleicht sogar bewundernswert? Doch auch wenn mit dem Abklingen der Pubertät die individuell persönlichen Fragen meist geklärt erscheinen, so stehen die großen Fragen nach der Anthropologie des Menschen nach wie vor im Raum. Was ist denn der Mensch? Diese Frage von König David im Psalm 8 steht stellvertretend auch für die Menschheit, die immer wieder nach dem eigenen Ich, nach dem Sinn des Lebens, nach dem Urgrund der Identität fragt. Und ich möchte dich einladen, mit mir gemeinsam über diese Frage, über den Menschen, über dich und über mich und über Gott nachzudenken, der vielleicht ja sogar eine entscheidende Rolle bei der Frage nach unserer Identität spielt. Denn wenn die Bibel sagt, Gott aber erweist seine Liebe zu uns darin, dass Christus für uns gestorben ist, als wir noch Sünder waren, dann ist es also für die Anthropologie und die Theologie ganz wesentlich zu erforschen, was und wie der Mensch ist. Denn Selbsterkenntnis scheint irgendwie im Zusammenhang zur Welterkenntnis und zur Gotteserkenntnis zu stehen. Wie genau? Darüber möchte ich nun näher mit euch eingehen. In der Philosophie ist René Descartes aus dem 17. Jahrhundert gerade deshalb berühmt geworden, weil er in seinem Buch Diskurs de la Méthode sich auf eine Erkenntnisreise begibt, die nach dem richtigen Vernunftgebrauch in der Wissenschaft fragt und als Grundlage der Erkenntnis das Cogito ergo sum, ich denke, also bin ich, festlegt. Ich kann alles bezweifeln, alles kritisieren, doch an meiner Existenz kann ich nicht zweifeln. Denn wenn ich auch daran zweifeln würde, wenn ich mir vorstelle zu träumen oder in der Matrix gefangen zu sein, so wäre es immer noch ich, meine Existenz, die träumt, beziehungsweise die in der Matrix ist. Zunächst also, bevor ich die Welt entdecke, bevor ich Erkenntnisse sammle und nach dem Wahren, dem Schönen und dem Guten jage, muss ich als Grundlage und Ausgangspunkt immer festhalten: Ich denke, also bin ich. Das Ich, die persönliche Subjektivität, wird zum absoluten Fundament, zur Basis. Von hier ausgehend, von diesem eigenen Sein, versucht Descartes dann die Welt der Wissenschaft zu ergründen. Diese Methode wurde von ihm im Jahr 1637 veröffentlicht und entfaltete nach anfänglich starker Kritik immer mehr Schritt für Schritt seine Wirkung. Vom französischen Philosophen Voltaire und dem britischen John Locke über Immanuel Kant, Georg Wilhelm Friedrich Hegel bis hin zu Friedrich Nietzsche, entwickelte sich im 18., 19. Jahrhundert eine Linie in der Philosophie, die das menschliche Subjekt immer stärker ins Zentrum rückte, als Erkenntnis- und Entscheidungsgrundlage ansah und somit letztlich die Vernunft absolut werden ließ. Ganz berühmt ist Kants programmatischer Aufsatz zur Frage, was ist eigentlich Aufklärung, den er startet mit dieser Antwort. Aufklärung ist der Ausgang des Menschen aus seiner selbstverschuldeten Unmündigkeit. Habe Mut, dich deines eigenen Verstandes zu bedienen, ist also der Wahlspruch der Aufklärung. Die Frage, was ist eigentlich der Mensch, wird also beantwortet mit dem Verweis auf seine Subjektivität, sein Sein, in der Folge auf seine Vernunft, seine Freiheit, seine Erkenntnis. Und hier schließen sich zwei sehr große geistesgeschichtliche Traditionen zusammen, die sogenannte Aufklärungsphilosophie und die des Humanismus. Der Mensch ist hier in seinem Kern gut, vernunftbegabt und frei. Und durch Bildung kann man äußerlich negativ Erscheinendes abtrainieren, verbessern und das Gute im Menschen hervorbringen, immer stärker hervorscheinen lassen. An dieser optimistischen Anthropologie halten bis heute viele Menschen fest. Der Marxismus und Sozialismus bauen darauf, der Humanismus, philosophische Richtungen und wesentliche Teile der Theologie setzen darauf, der Mensch ist gut. Es gibt zwar auch so manches Negatives, aber das kommt nicht aus einem Innen heraus, sondern ist in der Regel durch schlechte äußerliche Bindung, durch Prägung oder kulturelle Einflüsse so geschehen. Wenn der Mensch durch Bildung zu einer vernunftbegabten Entscheidung befreit wird, so setzt sich der gute Kern durch. In der Ethik trifft man sehr schnell auf eine solche Anthropologie, nämlich dann, wenn zum Beispiel von einer Ethik zum Selberdenken die Rede ist. Oder wenn sehr schnell geurteilt wird, dass man sich ja früher noch an diese oder jene Regeln oder Überzeugung gehalten habe, aber man heute natürlich weiter sei. Stattdessen wird ein einseitiges, humanistisch verstandenes Bild von Liebe zum Maß aller Dinge gesetzt. Das Gefährliche dabei ist, dass in der Regel ein schleichender Prozess ist. Der Mensch wird ins Zentrum gerückt, er ist frei, vernunftbegabt, zu allem fähig, selbst und gut. Und wenn er sich nur richtig entfalten könnte, dann kann er zeigen, was alles in ihm steckt. Dann wird Pädagogik immer wichtiger als der Kampf gegen alle vermeintlichen oder tatsächlichen Systeme, Institutionen, die einen einengen. Widerstand und Befreiung, Vielfalt und Toleranz, Freiheit für alle. Jeder, so wie er es für richtig hält, ist dann die Agenda. Eine solche Anthropologie hat eine Ethik des Anything Goes. Alles ist möglich zur Folge. Mach das, was du für richtig hältst. Denn im Kern eines jeden Menschen steckt dir das Gute. Wenn das sich entfaltet, wird es auch gut. Unweigerlich muss man als Theologe an die Aussage der Schlange im Garten Eden denken. An dem Tag, da ihr von der Frucht esst, werden eure Augen aufgetan und ihr werdet sein wie Gott und wissen, was gut und böse ist. So steht es in 1. Mose 3, Vers 5. Es ist die große Versuchung der Menschen seit Anbeginn der Zeit, dass wir uns selbst in die Hand nehmen. Wir wollen Herr im eigenen Haus sein, selbst wissen, was gut und böse ist, was richtig und falsch ist. Der Reformator Martin Luther schrieb, der Mensch kann von Natur aus nicht wollen, dass Gott Gott ist. Vielmehr wollte er, er sei Gott und Gott sei nicht Gott. Gerade hierin liegt für Luther die Wurzel aller Probleme. Der Mensch erhebt sich über sich hinaus, macht sich selbst zum Gott und versucht, sich selbst im Griff zu haben und sein eigenes Paradies sich zu schaffen. Und er scheitert. Interessanterweise gibt es eine parallele Entwicklung neben dieser sogenannten Aufklärung und Befreiung, die sich vor allem in England und in den britischen Kolonien und Nordamerika vollzogen hat, nämlich The Great Awakening, die große Erweckung. Auf der einen Seite gibt es immer mehr Menschen, die sich zu der These zuwenden, dass der Mensch in seinem innersten Kern gut ist und eine humanistisch aufgeklärte Anthropologie übernehmen. Auf der anderen Seite gab es eine immer größer werdende Bewegung, die gerade massiv das in Frage stellte und vom Gegenteil ausging. Im 18. und 19. Jahrhundert gab es eine große Erweckungsbewegung, in denen Menschen, die bisher nicht an Gott glaubten, in großer Zahl zum Glauben an Jesus Christus kamen, verändert wurden durch das Wirken des Heiligen Geistes auf der Grundlage der Bibel ihr Leben massiv änderten. Paulus sagt in der Schrift, Und stellt euch nicht dieser Welt gleich, sondern werdet verändert in eurem Sinn, damit ihr prüfen könnt, was Gottes Wille ist, nämlich das Gute und Wohlgefällige und Vollkommene. Das haben die Menschen sehr wörtlich genommen. Anhand der Bibel haben sie Gottes Willen geprüft. Sie haben Maßstäbe dieser Welt verworfen und sie wurden verändert. Der langjährige Leiter von Campus für Christus Schweiz, Hans-Peter Nüch, hat sich jahrelang intensiv mit dem Thema Erweckung beschäftigt und die großen Erweckungsbewegungen untersucht. Er hat viele Belege gesammelt, die zeigen, dass sich dort innerhalb kurzer Zeit eine große Anzahl von Menschen in ihrer Region verändert haben. Und das kann man vor allem an ethischen Merkmalen ablegen. Dort kann man merken, dass Veränderung nachweisbar sichtbar wird. Da wird Prostitution mangels Bedarf zugemacht. Scheidungsraten brechen ein. Der Alkoholkonsum geht massiv zurück. Die Selbstmordrate und die Kriminalität sinkt drastisch. Und auch aus rein historischer Sicht stellt sich die Frage, was ist da passiert? Und wenn man sich näher damit beschäftigt, stellt man aus heutiger Perspektive fast schon erschrocken fest, was hatten die damals für eine negative Sicht auf den Menschen? Erweckungsprediger wie John Wesley oder George Whitefield sahen den Menschen ohne Gott als einen geistlich Toten an, der erweckt, der vom Tod zum Leben auferweckt werden musste. Die Bibel sagt, auch ihr wart tot. Damit wird genau dieser Zustand beschrieben, ein geistlicher Tod, trotz quicklebendigem Leib. Aber warum dann tot? Auch ihr wart tot durch eure Übertretung und Sünde. Epheser 2, Vers 1. Und genau hier sind wir am zentralen Unterschied zum humanistisch aufgeklärten Menschenbild angekommen, nämlich einer Anthropologie, die den Menschen zunächst als einen Sünder ansieht. Was genau das im Detail ist, müssen wir gleich erst noch klären. Aber zunächst halten wir fest, dass die Bibel sagt, dass die Sünde und das menschliche Fehlverhalten einen geistlichen Tod bewirken. Und was tot ist, ist so ziemlich das Gegenteil von Herr im eigenen Haus, frei, unabhängig, vernunftbegabt, sondern er ist tot. Eine der bedeutendsten Predigten der letzten 300 Jahre hielt Jonathan Edwards am 8. Juli 1741 in Enfield, Connecticut, so zwischen New York und Boston. Die Predigt hatte den schon bezeichnenden Titel »Die Sünde in den Händen eines zornigen Gottes«. Und Edwards startet mit folgender Aussage. »Nichts kann die unbekehrten Menschen in irgendeinem Augenblick vor der Hölle bewahren, als allein der Wille Gottes.« Und später: »Sieh den schrecklichen Abgrund mit dem glühenden Flammen des göttlichen Zorns, den weit geöffneten Schlund der Hölle. Du hast nichts Sicheres unter deinen Füßen, nichts, was dich halten könnte. Zwischen dir und der Hölle ist nichts als Luft. Nur die Kraft Gottes und sein Wille können dich beschützen. Wahrscheinlich siehst du all das noch nicht ein. Du glaubst, du seist sicher vor der Hölle.« Wer würde sich trauen, heute so zu predigen, das auch nur zu schreiben, zu sagen oder zu denken? Jonathan Edwards gilt als Schwefel- und Höllenfeuerprediger und hat daher bei vielen Kirchen und Theologen einen extrem negativen Ruf und dient, wenn überhaupt, noch als Negativfolie, wie man auf keinen Fall predigen darf. Interessanterweise aber hat diese Predigt sowohl live, aber noch viel mehr in gedruckter Form über Jahrzehnte und Jahrhunderte hinweg viele, viele Menschen tief im Herzen erschüttert, zum Nachdenken gebracht und letztlich auf die Knie zur Buße, zur Umkehr und der Bitte um Vergebung geführt. Und wiederum stehen wir bei unserer Ausgangsfrage. Was ist der Mensch? Wer bin ich? Und wie steht es wirklich um mich? An dieser Stelle kommt es zu einer zentralen Weggabelung, nämlich der Frage an mich selbst. Bin ich in meinem Kern wirklich gut? Bin ich wirklich aufgeklärt, frei, fähig zur Selbstverwirklichung, zur Entfaltung? Wenn ich meine äußeren Schichten so abtrage und dann vor allem meine inneren Verletzungen durch äußere Umstände zum Vorschein kommen, kommt dann immer mehr Gutes zum Vorschein? Oder bin ich sogar froh, dass mein Innerstes, meine Gedanken und Wünsche hinter vielen Schichten der Fassade versteckt werden können? An dieser Weggabelung hatten sich im 16. Jahrhundert Humanismus von der Reformation getrennt. Vertreten des Humanismus von Erasmus von Rotterdam und der Reformation von Martin Luther. Auch wenn diese Bewegungen auf ihre Art und Weise die katholische Kirche reformieren wollten, Bildung und Mündigkeit der Bevölkerung und individuelle Verantwortung stärken wollten, so mussten sie sich doch deshalb voneinander trennen, da die Frage nach dem Menschen, die Anthropologie, diametral einander gegenüberstand. Während Erasmus in seinem öffentlichen Buch an Luther appellierte, doch nicht die Bildung der Menschen zu gering zu achten und darauf zu vertrauen, dass sich das Gute im Kern des Menschen letztlich durch Gottes Hilfe durchsetzen werde, so hielt Luther in seiner Antwort entgegen: Die Schrift aber stellt einen solchen Menschen vor Augen, der nicht nur gefesselt, elend, krank, gefangen, tot ist, sondern der durch das Wirken seines Fürsten Satan all sein Elend, noch dieses Elend der Blindheit hinzufügt, dass er glaubt, er sei frei, selig, erlöst, mächtig, gesund, lebendig. Denn Satan weiß, wenn der Mensch um sein Elend wüsste, könnte er keinen in seinem Reich halten. Wenn der Mensch also erkennen würde, wie es wirklich um ihn steht, dass seine Freiheit vielleicht nur ein Trugbild ist, ein Wunschtraum und Teil einer großen Selbstüberschätzung und Verblendung, dann würde er in seinem tiefen Erschrecken eine Anfechtung im Angesicht der verdienten Hölle kommen, die die selbstsüchtige Natur offenbaren würde. Das ist aber nicht die Endstation, alle Menschen in eine Depression hinabzustürzen. Es geht ja nicht darum, dass jeder sich möglichst schlecht findet, sondern nun kommt es zum Zusammenhang zwischen Selbsterkenntnis und Gotteserkenntnis. Denn Luther verweist darauf hin, dass der Mensch blind ist und von sich aus ja sein Elend gar nicht erkennen kann. Es sei denn, Gott offenbart es ihm. Mit dieser Offenbarung verbunden ist allerdings auch die Selbstoffenbarung Gottes, der sich mit dem Schicksal des Menschen nicht abfindet. Zur Gerichtsbotschaft tritt nun also das Evangelium, eine frohe Botschaft hinzu, die Offenbarung des Problems und die Offenbarung der Lösung. Und das kommt auch schon im zweiten Teil vom Psalm 8, Vers 5 zum Vorschein. Was ist der Mensch, dass du seiner gedenkst und das Menschenkind, dass du dich seiner annimmst? Gott, wenn es doch so um den Menschen steht, warum denkst du überhaupt an ihn? Warum kümmert dich das überhaupt? Warum fasst Jesus in Lukas 19, Vers 10 seinen Dienst so zusammen? Denn der Menschensohn ist gekommen, zu suchen und selig zu machen, was verloren ist. Jesus sieht es als seinen Kernauftrag an, verlorene Menschen zu suchen und zu retten. Was nicht verloren ist, muss auch nicht gefunden werden. Was selbst fähig ist, muss nicht gerettet werden. Und nochmal Martin Luther. Wenn wir glauben, Christus habe die Menschen durch sein Blut erlöst, sind wir zu dem Bekenntnis gezwungen, der ganze Mensch sei verloren. Andernfalls werden wir Christus entweder überflüssig oder zum Erlöser des wertlosesten Teiles machen, was gotteslästerlich und ruchlos wäre. Steht es wirklich so schlecht um den Menschen? Muss überhaupt gerettet werden? Und wenn ja, wovon eigentlich? Die Frage nach dem Menschen in seinem Kern wird also zur Frage nach der Lehre der Sünde, der Hamartiologie, und nach der Frage nach der Lehre der Erlösung, der Rechtfertigung. Meine These ist, dass man den Menschen nicht verstehen kann, ohne sich mit der Lehre der Sünde zu beschäftigen. Und dass man ebenso wenig das Evangelium, die Rettungsbotschaft der Bibel, die Rechtfertigungslehre, ohne die Sündenlehre verstehen kann. Die Lehre der Sünde ist der Schlüssel zur Lehre vom Menschen und Wegbereiter der Rechtfertigung. Dass aber gerade die Lehre der Sünde heute von weiten Teilen der Theologie und Gemeinden und Kirchen aufgegeben wurde, führt zwangsläufig zu einem kraftlosen Evangelium. Es ist angepasst an einer zeitgeschichtlichen Entwicklung der Theorie des Subjekts und einer bestimmten philosophisch-humanistischen Lehrmeinung. Aber es hat die eigentliche Schärfe, die Kraft Gottes, von der die Bibel spricht, häufig eingebüßt. Hans-Peter Nüch stellt meiner Ansicht nach zu Recht die Frage auf, ob Bekehrungen vielleicht heute deshalb so oberflächlich und ohne Auswirkungen sind, weil bei der Evangelisation die Gnade ohne Gericht verkündigt wird. Weil man davon spricht, dass wir alle gerettet sind, aber wir eigentlich gar nicht mehr wissen, wovon eigentlich. Und das stellt die biblische Lehre des Menschen und der Sünde und der Gnade auf den Kopf. Was lehrt die Bibel also über die Sünde? Vielleicht ist es auch ein Teil des Problems, dass Sünde ein abstrakter Begriff ist. Ähnlich wie Gnade und wie Liebe kann man Sünde zwar gut beschreiben, aber mit all den Beschreibungen nähert man sich von unterschiedlichen Seiten dem Kern und versucht ihn immer mehr so zu fassen, zu verstehen. Genauso scheint die Bibel selbst vorzugehen. Sie verwendet einen großen Blumenstrauß an Bildern, um Sünde zu beschreiben. Auf ein ganz zentrales Bild aus 1. Mose 3 bin ich schon kurz eingegangen. Den Wunsch des Menschen, selbst Gott sein zu wollen. Es ist das Misstrauen, die Rebellion gegen eine vorgegebene Ordnung. Gott hat alles nicht nur gut, sondern sogar sehr gut erschaffen. Er hat den Menschen in Form von Adam und Eva reich beschenkt, versorgt und mit einem Sinn und ehrenvollen Auftrag ausgestattet. Doch es gibt auch eine Regel, eine einzige Regel, und genau diese Regel wird gebrochen. Der Kirchenvater Augustinus hat im 4. und 5. Jahrhundert sich intensiv mit dieser zentralen Beschreibung von Sünde beschäftigt. Und er kommt zu dem Unterschied, dass Sünde darin besteht, dass statt der Gottesliebe, der Amor Dei, die Selbstliebe, die Amor Sui, den ersten Platz einnimmt. Also, wo das biblische Gebot, du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben von ganzem Herzen, von ganzer Seele, mit aller deiner Kraft und deinem ganzen Gemüt und deinen Nächsten wie dich selbst, wo das vertauscht wird und die Selbstliebe vor die Gottesliebe gestellt wird. Das biblische Gebot, das sich sowohl von ganz zentraler Stelle von Mose findet, als auch bei den Evangelien von Jesus immer wieder als das höchste Gebot bezeichnet wird, wird also auf den Kopf gestellt. Es zeigt zugleich, dass Sünde sehr fromm klingen kann, wie die Schlange, die Eva fragt, ob sie wirklich von keinem Baum im Garten Eden essen dürfte. Sünde kann sogar biblisch belegt zu sein scheinen, wie zum Beispiel der Teufel, der Jesus auf die Zinne des Tempels stellt und sagt, wirf dich doch hinab. Es steht doch geschrieben, Gott wird seinen Engeln deinetwegen Befehl geben und sie werden dich auf Händen tragen. Sollte Gott gesagt haben, das ist die Stimme der Schlange, die den genauen Wortlaut der Bibel aus unserem Herzen und Köpfen verbannen und dann, wenn auch nur ganz leicht verdreht, uns wiedergibt und alles untergräbt. Sünde ist also primär ein Beziehungsbegriff. Nicht primär das, was ich tue oder nicht tue, sondern ob ich Gott liebe, ob ich ihm vertraue und in einer lebendigen Gemeinschaft mit ihm bin und ihn anbete. Und diese Beziehung drückt sich ganz wesentlich auch dadurch aus, dass ich ihn und seinem Wort vertraue und dass ich gehorsam bin, dass ich glaube, dass es Gott gut mit mir meint. Mit Luther, dass ich Gott Gott sein lasse. Die Bibel sagt in Römer 1, Vers 21, denn obwohl sie von Gott wussten, haben sie ihm nicht gedient, ihm nicht gepriesen, noch ihm gedankt, sondern sind dem Nichtigen verfallen in ihren Gedanken und ihr unverständiges Herz ist verfinstert. Der Ursprung ist aber nicht das unverständige und verfinsterte Herz, sondern die fehlende bzw. die zerstörte Beziehung zu Gott. Die Gedanken und Taten sind die Folge dessen. Die Bibel beschreibt Sünde dann auch als inneren Zerbruch. Als Adam und Eva von der verbotenen Frucht gegessen hatten, lesen wir in 1. Mose 3, Vers 7, da wurden ihnen die Augen aufgetan und sie wurden gewahr, dass sie nackt waren und flochteten Feigenblätter zusammen und machten sich Schürze. Zunächst klingt das ja nach Aufklärung. Augen werden aufgetan, nach Befreiung. Plötzlich steigen sie aus ihrer Unmündigkeit und wissen nun selbst, was gut und böse ist. Aber was als große Befreiung gepriesen wurde, entpuppt sich dann sehr schnell als ein innerer, tiefer Zerbruch. Denn sie schauen auf sich selbst und in ihnen drin zerbricht eine gesunde Unschuld, eine Zufriedenheit mit sich selbst, eine Identität. Plötzlich schämen sie sich für sich selbst. Ich bin ja nackt. Ein Schamgefühl greift nach ihnen. Sie verstecken sich zunächst durch die Blätter voreinander und im Anschluss auch vor Gott. Die Scham ist eine Folge der Sünde, eine Folge der zerstörten Beziehung mit Gott. Und sie ist ein Symptom, keine Ursache der Sünde. Auch in der philosophischen Beschäftigung mit der Theorie des Subjekts tritt dieser Aspekt immer stärker in den Vordergrund. Insbesondere seit Friedrich Nietzsche den Menschen als ein zerrissenes Subjekt beschreibt, der dem Zerfall unterworfen, beeinflusst von inneren und äußeren Einflüssen ist, hin und her gerissen wird. Irgendetwas in unserem Innern scheint nicht zu stimmen. Und diese Überzeugung tritt auch in der akademischen Anthropologie, einem radikal-humanistischen Menschenbild der Aufklärung, tritt ihm entgegen. Die Bibel beschreibt Sünde auch als eine tödliche Krankheit. Dieser innere Zerbruch breitet sich immer weiter aus. Die Stelle aus Epheser 2, dass der Mensch geistig tot ist, habe ich eben bereits genannt. Aber auch in Kolosser 2, Vers 13 wird Sünde als eine tödliche Krankheit beschrieben. In Römer 6, 23 ist der geistliche Tod die Folge der Sünde. Eine ganz zentrale Bedeutung für die Lehre von der Sünde und ihre Überwindung hat auch das Kapitel Jesaja 53. Dort wird über Jesus prophetisch vorausgesagt: Fürwahr, er trug unsere Krankheit und lud auf sich unsere Schmerzen. Wir aber hielten ihn für den, der geplagt und von Gott geschlagen und gemartert wäre. Aber er ist um unsere Missetat willen verwundet, um unsere Sünde willen zerschlagen. Und durch seine Wunden sind wir geheilt. Sünde also ist eine tödliche Krankheit, die Schmerzen und Leid verursacht, die verwundet und zerschlägt. Die Auswirkungen der Sünde werden hier also in dramatischen Beschreibungen dargestellt. Die Wurzel ist aber genau wie bei der Scham in 1. Mose 3, die gestörte Beziehung zu Gott, die sich auf unsere Identität, unsere Subjektivität auswirkt. Neben weiteren Beschreibungen möchte ich noch zuletzt ein wichtiges biblisches Bild der Sünde nennen, nämlich das Bild der Sklaverei, der Gebundenheit unter der Sünde. Die Bibel sagt, er, Jesus, hat den Schuldbrief getilgt, der mit seinen Forderungen gegen uns war, und hat ihn weggetan und das an das Kreuz geheftet. Man spricht auch vom Gesetz der Sünde, von gerechten Forderungen, Ansprüchen, die gegen den Menschen erhoben werden und unter die wir verkauft sind. Paulus spricht davon, dass wir Kinder des Zorns von Natur aus sind. Epheser 2, Vers 3. Da wir seit dem ersten Sündenfall unter einer mächtigen Bindung stehen, die uns gefangen hält, der Sünde. Aber eben nicht gegen unseren Willen, sondern sogar willentlich, denn wir wollen ja nicht Gott gehören, sondern wir wollen ja unser eigener Herr sein. Aber in dieser Verblendung stehen wir unter dem Gesetz einer sklavenhaften Abhängigkeit von der Sünde. Die Sünde hat Macht. In der Bibel wird sie sogar mehrfach personalisiert. Sie wird also wie ein eigener Akteur, eine wirkende Kraft dargestellt. So lauert die Sünde vor der Tür und nach dir hat sie Verlangen. 1. Mose 4, Vers 6. Dennoch herrschte der Tod von Adam an. Denn die Sünde nahm das Gebot zum Anlass und betrog mich und tötete mich durch das Gebot. Tod, wo ist dein Sieg? Hölle, wo ist dein Stachel? Alles Stellen, wo die Bibel Sünde personalisiert. Die Sünde ist eben nicht nur ein Umgang mit Herausforderungen, wie manche Theologen heute es auch beschreiben. Sie ist nicht nur ein Umgang mit schlechten Angewohnheiten, bei denen uns das ein oder andere Missgeschick passiert. Sie ist eine Gefangenschaft, ein Kerker, eine Sklaverei, die uns gefangen hält. Auch nach der Sintflut stellt Gott über den Zustand des Menschen in 1. Mose 8, Vers 21 fest: Ich will hinfort nicht mehr die Erde verfluchen um der Menschen willen, denn das Dichten und Trachten des menschlichen Herzens ist böse von Jugend auf. Also auch durch das Strafgericht der Sintflut konnte das Herz der Menschen, die Sklaverei der Sünde, nicht gebrochen werden. Dafür braucht es ein viel stärkeres Mittel, nämlich einen Loskauf aus der Sklaverei. Wolfhard Pannenberg schreibt in seiner dreibändigen systematischen Theologie: Der Verfall der Erbsündenlehre führte zur Verlagerung und letzten Endes zur Reduktion des Begriffs der Sünde auf Tatsünden, letztlich zum Moralismus. Wo Sünde eben nicht als schuldhafte Trennung von Gott, als zerstörte Beziehung zum Schöpfer angesehen wird, geht es letztlich nur noch um Moral und um Moralismus. Erst wenn es die biblische Lehre von der Sünde deutlich wird, erst wenn man erkennt, wie tiefgehend und wie weitreichend der Zerbruch der Gemeinschaft zwischen dem Schöpfer und dem Geschöpf geht, dann ist erst klar, aus was uns der Sohn Gottes überhaupt gerettet hat. Erst wenn wir erkennen, wie tief unsere Verlorenheit ist, können wir auch nur erahnen, wie groß Gottes Liebe und Gnade und Vergebung ist. Die Bibel sagt: Gott aber erweist seine Liebe zu uns darin, dass Christus für uns gestorben ist, als wir noch Sünder waren. als wir im Zustand der Gefangenschaft waren, der Sklaverei, von Krankheit geschlagen, innerlich zerbrochen und noch dazu verblendet in dem Irrtum, wir könnten uns selbst im Griff haben. Als wir in diesem Zustand waren, sandte Gott seinen Sohn, Jesus Christus, damit er uns suche und rette, was verloren ist. Und erst dann entfaltet die biblische Botschaft der Rechtfertigung seine volle Wirkung. Erst dann können wir verstehen, was Jesus meint, wenn er sagt, denn auch der Menschensohn ist nicht gekommen, dass er sich dienen lasse, sondern dass er diene und sein Leben gebe als Lösegeld für viele. Jesus gibt sich selbst hin. Er erträgt am Kreuz das gerechte Zorngericht Gottes. Er nimmt die Folgen und das gerechte Gericht und die Strafe für die Sünde auf sich selbst. Luther spricht von einem göttlichen Tausch, den Christus bewirkt. Am Kreuz von Golgatha nimmt er diese Krankheit, die Sklaverei, diesen Zerbruch auf sich und bezahlt dafür stellvertretend für uns. Er bezahlt den Schuldbrief. Er nimmt die Strafe auf sich. Er heilt die Wunden. All das kam in den biblischen Bildern zur Sünde vor. Und gerade dadurch wird deutlich, was Jesus am Kreuz getan hat und wie teuer er uns erkauft hat. Die zentrale Botschaft des Evangeliums ist, dass Christus gestorben ist für unsere Sünden nach der Schrift. Dass er uns freigekauft hat, die Macht der Sünde bezahlt, indem er die Schuld getragen und gesühnt hat. Erst dadurch können wir Frieden mit Gott haben. Der bedeutendste Evangelist des letzten Jahrhunderts, Billy Graham, sagte, ihr könnt keinen Frieden haben ohne den Friedefürst. Das gilt in dieser Welt, in all den Konflikten und Kriegen, im Großen. Und das gilt auch für uns Menschen ganz persönlich. Für alle innere Zerrissenheit und für alle Beziehungen untereinander, in den Familien, in den Nachbarschaften und auf der Arbeit. Ohne eine geheilte, erneuerte, von Schuld befreite Beziehung zum lebendigen Gott kann es keinen Frieden geben. Doch genau diese Erneuerung kann eben nicht von uns auskommen. Sie kann nur von außerhalb unserer Macht und unserem Einflussbereich zu uns kommen. Sie muss uns geschenkt werden. Sie muss außerhalb für uns erwirkt werden, als ein Geschenk der Gnade. Gott, der Vater, sendet den Sohn auf eine Rettungsmission. Die größte Rettungsmission überhaupt, nämlich die Menschen aus dieser Gefangenschaft zu erlösen, indem er sich selbst in den Tod wirft, sein Blut vergießt, um die Schuld zu sühnen, wodurch die Beziehung zwischen dem Vater im Himmel und uns Menschen wiederhergestellt werden kann. Als sich Adam und Eva im Garten Eden vor Gott verstecken und sich schämen, weil sie nackt sind, wird im gleichen Kapitel bereits darauf hingewiesen, dass sie umkleidet werden müssen. Aber ihre eigene Leistung, ihre eigene Fähigkeit reicht ja nur für so einen läppischen Blätterschurz, der nichts taugt, weshalb sie sich auch weiterhin verstecken müssen. Eine wahre Umkleidung, die die Schwere der Sünde standhält, können wir Menschen eben nicht leisten. Sie muss uns von außerhalb gegeben werden. Wir lesen aber dann in 1. Mose 3, Vers 22, und Gott, der Herr, machte Adam und seiner Frau Röcke von Fellen und zog sie ihnen an. Es ist wieder dieses biblische Aber Gott. Der Mensch kann es nicht, aber Gott, er kann. Er umkleidet Adam und Eva mit einer bleibenden Kleidung. Doch dafür stirbt ein unschuldiges Opfer. Mich würde nicht wundern, wenn wir in der Ewigkeit erfahren, dass es ein Lamm war, ein Opferlamm, das sein Blut vergossen hat, das die Strafe gesühnt hat und für die Menschen zu bekleiden hergehalten hat. All das ist nämlich ein deutlicher Hinweis direkt nach dem Sündenfall auf ein göttliches Gewand, auf das wir angewiesen sind, was die Schuld bezahlt, die Scham überwindet und uns in die Gemeinschaft mit Gott zurückführt. Christi Blut und Gerechtigkeit, das ist mein Schmuck und Ehrenkleid. Damit will ich vor Gott bestehen, wenn ich zum Himmel will eingehen. So dichtete es Nikolaus Ludwig Graf von Zinzendorf. Wer ist der Mensch? Meine These war, um dies wirklich zu verstehen, müssen wir uns wieder viel stärker mit der Lehre der Sünde beschäftigen, dem Urproblem, der Wurzel aller moralischen Tatsünden. Christen, Kirchen und Gemeinden dürfen sich nicht damit zufrieden geben, dass unsere Seele etwa so gestreichelt wird, dass wir hören, wie toll wir doch eigentlich alle sind, und dann bei ehrlicher Selbstbetrachtung im Spiegel feststellen, naja, eigentlich stimmt das gar nicht wirklich, wenn ich ehrlich bin. Es darf auch nicht darum gehen, dass wir letztlich ein paar Symptome lindern wollen, indem wir eine bessere Moral herstellen. Was es braucht, ist eine grundlegende Erneuerung. Keine Reparatur eines stotternden Motors, sondern eine komplette Neuschöpfung, eine vollständige Neukonzeption. Und genau das bewirkt die Gnade. Der große Trugschluss des Humanismus ist, dass die Veränderung von außen nach innen geschehen könnte. Ich verbessere die Umstände und lindere die Symptome und dann wird sich alles auch zum Guten wenden. Dem ist nicht so. Echte Veränderungen geschehen immer von innen nach außen, aus dem Herzen heraus, von der Wurzel her, von der Seele her. Jesus sagt, denn es gibt keinen guten Baum, der faule Früchte trägt, noch einen faulen Baum, der gute Früchte trägt. Der deutsche Dichter Heinrich Heine soll auf dem Sterbebett gesagt haben, Gott wird mir vergeben, denn das ist sein Beruf. Gott wird es doch nicht so ernst meinen mit mir, mit der Welt. Ach, Schwamm drüber. Über die Ungerechtigkeit, dem Ungehorsam, der Sünde. Wer das im Ernst glaubt, dass Gott einfach mit einem leichten Schulterzucken über die Sünde hinweggeht, der wird auch seine eigene Sünde auf die leichte Schulter nehmen. James I. Packer schreibt in seinem Buch Gott erkennen, dass es uns heute vielleicht deswegen so schwer fällt, Gott und seine Gnade zu erkennen, weil wir als ersten Schritt unsere eigene moralische Verkommenheit, unsere Sünde sehen, anerkennen müssen. Wo das nicht getan wird, wo über Sünde einfach hinweggegangen wird, wo sie stillschweigend abgetan oder einem Moralismus verharmlost wird, da steht die ganze Lehre der Rechtfertigung auf dem Spiel. Da müssen wir uns fragen, gerettet, aber wovon überhaupt? Dort wird Gnade zu einer billigen Gnade, wie es Bonhoeffer geschrieben hat, wie Perlen vor die Säue geworfen, überflüssig, beliebig. Aber Jesus ruft, will mir jemand nachfolgen, der verleugne sich selbst und nehme sein Kreuz auf sich und folge mir. Was meint Jesus mit dieser Formulierung, das Kreuz auf sich nehmen? Es geht Jesus hier nicht um das Ertragen von Leid, wie viele Menschen vielleicht meinen, die sagen, dass halt jeder so sein Kreuz zu tragen hätte. Das Kreuz auf sich nehmen bedeutet, von der Illusion befreit zu werden, dass wir als Menschen doch gut irgendwie in unserem Kern sind. Und lediglich so ein paar Stellschrauben zum Nachziehen bräuchten. Es geht um die Offenbarung des Sohnes Gottes, der stellvertretend für uns sterben musste, weil wir sonst verloren gehen würden. Und es geht letztlich darum, mit Jesus am Kreuz zu sterben. Dass mein altes, sündiges Ich gekreuzigt wird und mit Christus am Ostermorgen aufersteht. Ein neues Leben ich geschenkt bekomme, verwandelt durch eine geistliche Wiedergeburt als Frucht des Heiligen Geistes. Dafür ist es von zentraler Bedeutung, Jesus Christus zu erkennen. Ihn ganz bewusst ihm nachzufolgen, indem ich mich selbst verleugne, auf ihn und nicht auf mich schaue. Denn genau dazu lädt Jesus uns ein, täglich neu, mit der schonungslosen Wahrheit und zugleich der gnädigen Einladung. Denn wer sein Leben erhalten will, der wird es verlieren. Wer aber sein Leben verliert, um meinetwillen, der wird es finden. Vom Philosophen Friedrich Nietzsche wurde der Satz überliefert, die Christen müssten mehr erlöster aussehen. Bessere Lieder müssten sie mehr singen, wenn ich in ihren Erlöser glauben sollte. Hat er nicht auch heute recht? Wo finden wir in der Kirche die Freude über die Erlösung? Wo finden wir etwas vom Jubel über die Errettung, die Jesus für uns erworben hat? Es war dieser Jubel der Erlösten, der den Erweckungsbewegungen eine solche ungeheure Dynamik verliehen hat. Und hineingestrahlt hat in die Gesellschaft. Warum ist in vielen Kirchen und Gemeinden alles heute so routiniert, so ich-zentriert und auf Konsum aus? Ich glaube, es liegt daran, dass wir die Botschaft von der Sünde vergessen haben, die Jonathan Edwards noch so leidenschaftlich gepredigt hat. Natürlich werden wir auch heute neue Worte finden müssen. Wir werden auch andere Wege finden müssen, um die Botschaft unserer Generation zu verkündigen. Aber die Botschaft muss die gleiche sein. Ohne die Erlösung am Kreuz sind wir hoffnungslos verloren. Wir sind in der Sünde versklavt. Wir können uns nicht selbst erlösen. Wir werden zu Recht verurteilt im Gericht. Aber Christus kam, um unsere Schuld zu tragen, uns zu retten und zu erlösen. Nur wer einmal am Abgrund seiner Sünde und Verlorenheit den geschaut hat, der wird wirklich jubeln auch über seine Erlösung. Denn die Botschaft mag heute auch nicht modern wirken. Das war es auch nie. Das war sie nie. Sie war auch schon immer eine Torheit und ein Ärgernis. Aber sie hatte schon immer die Kraft, Menschen zu retten, zu erneuern und sie zu Boten des Evangeliums zu machen. Lassen Sie uns gemeinsam alles dafür tun, dass die Kirche Jesu die Lehre der Sünde wiederentdeckt, damit sie auch wieder neu ein kraftvolles, erlöstes Evangelium predigen kann. Herzlichen Dank für das Interesse.